So, hallo allerseits. Also nach dieser kleinen technischen Verzögerung fangen wir jetzt an. Also es ist so, dass ich heute nicht Herr Seidel bin. Liegt daran, dass Herr Seidel heute unterwegs ist. Ja, und daher ich ihn vertrete. Also habt ihr mit mir das Vergnügen. So, wenn ich das richtig gesehen habe, dann seid ihr mit Sortieren, seid ihr gerade fertig geworden. Mit Hashing seid ihr gerade fertig geworden. Und Sortieren machen wir heute. Gut? Und da gehen wir erstmal die einfachen Verfahren durch. Dann besprechen wir Merge Sort, überlegen uns, wie lange Sortieren mindestens so dauert, bevor wir dann Quicksort besprechen und dann noch Selection und dann noch das Suchen des von kleinsten Elementen durchsprechen. Und ich glaube, sehr viel weiter werden wir heute wahrscheinlich auch nicht kommen. So. Und dafür überlegen wir uns zunächst, welche Lösungsmöglichkeiten man hat, um ein Wörterbuch zu implementieren. Also nochmal zur Erinnerung, ein Wörterbuch bildet Schlüssel auf Werte ab. Also wenn ihr zum Beispiel ein Adressbuch implementieren wollt, dann müsst ihr vielleicht zu jedem Namen eine Adresse speichern. Und sowas könnte man mit einem solchen Wörterbuch machen. Und wie ihr da schon in den vorherigen Vorlesungen gehört habt, ist eine Möglichkeit, das zu machen, perfektes Hashing oder Hashing allgemein dafür zu verwenden. Und der Vorteil von Hashing war, dass man Elemente in konstanter Zeit suchen kann. Also das setzt natürlich voraus, dass man eben perfektes Hashing verwendet. Und wenn man auch bei dynamischen Wörterbüchern, dann wäre die Suche zwar nicht mehr in konstanter Zeit, aber zumindest also je nach Hash-Tabellengröße und nach Hash-Funktion, wenn man die sinnvoll wählt, dann wäre die Suche immer noch praktisch konstant. Aber was man nicht machen kann, ist, man kann keine Bereichsanfragen beantworten, wie zum Beispiel, ja, da ist jetzt natürlich diese Sache hier deutlich besser geeignet. So, also Bereichsanfragen gehen nicht, wie zum Beispiel alle Namen, die mit A anfangen. Ja, dazu müsste man durch die gesamte Hash-Tabelle durchgehen und alle solchen Elemente suchen, was natürlich ineffizient ist. Ja, aber man kann keinen Hash, ich kann keinen Hash-Wert berechnen, wenn ich zum Beispiel, also ich brauche für einen, um die Hash-Funktion anzuwenden, brauche ich einen konkreten Schlüssel und nicht irgendwie eine Beschreibung des Schlüssels. So. Und deswegen könnte man eben auch auf die Idee kommen, so ein Wörterbuch mit Hilfe von einem sortierten Feld zu implementieren. Und dann hat man eben die Möglichkeit, Bereichsanfragen zu stellen, weil die Elemente eben nacheinander sortiert im Feld sind. Und wenn die Bereichsanfragen dann eben zum Beispiel sowas sind wie alle, die mit A anfangen, dann muss man eben nur das erste Element mit A im Feld suchen und kann dann einfach so lange vorwärts durch das Feld durchgehen, bis man alle Elemente mit Buchstaben A gefunden hat. Also mit anderen Worten, es ist nicht schwieriger, alle Elemente mit A zu finden, als ein beliebiges... Ja? Entschuldigung? Ich zeichne die Vorlesung, glaube ich, auf. Ja, ich zeichne die Vorlesung auf. Ich weiß nicht, warum man das hier nicht sieht. Liegt wahrscheinlich daran, dass es irgendwie außerhalb vom Bild ist, aber sehen Sie, da, das läuft schon. Aber vielen Dank. Ja, also eine Bereichsanfrage ist dann nicht teurer als eine Einzelanfrage nach einem bestimmten Schlüssel in einem Feld. Aber natürlich, die Suche ist etwas teurer als in der Hash-Tabelle, nämlich logarithmisch. Ja, hatten wir ja gesehen. Suche in, da kann man zum Beispiel dann binäre Suche verwenden und ja, hat dann eben logarithmische Komplexität. Ist aber, wie ihr wisst, normalerweise ist logarithmisch und konstant praktisch mehr oder weniger. Also man muss schon sehr, sehr große Elementmengen haben, dass einem logarithmische Komplexität wirklich ein Problem bereitet. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen in der Hausaufgabe probiert mit dem binären Suchen, auch wenn ihr da riesige Felder nehmt, die ihr gar nicht oder die ihr gerade noch so in euren Arbeitsspeicher passt, hier reinkriegt, dann ist das trotzdem noch super schnell, weil logarithmisch eben super langsam, weil die Logarithmusfunktion eben super langsam wächst. So. Und dazu wollen wir jetzt erstmal das Sortierproblem ein bisschen formaler hinschreiben. Also, wir haben so eine Ordnung, kleiner gleich, auf der Menge der möglichen Schlüssel. Die Schlüssel könnten jetzt natürlich Zahlen sein, zum Beispiel Matrikelnummern, oder sie könnten Strings sein, oder auch zusammengesetzte Objekte, wie zum Beispiel Vorname und Nachname. Und da muss man diese Ordnung eben irgendwie definieren, zum Beispiel lexikografische Ordnung bei Strings. Und wir haben als Eingabe eine Sequenz, die zum Beispiel, wenn es Zahlen sind, so aussehen könnte. Die ist offensichtlich nicht sortiert, weil nach der 5 zwar die 10 kommt, dann auch die 19, aber dann wieder die 1. Und was wir suchen beim Sortierproblem ist eine Ausgabe, eine Permutation dieser Eingabesequenz, ja, also eine andere Reihenfolge. Das ist dieses S' hier. Und in diesem S', da gilt es, dass die Schlüssel der Elemente, ja, also hier sind jeweils nur die Schlüssel dargestellt, ja, weil die Werte sind egal. Das ist dann, was ihr in eure Datenstruktur reinpackt, ist für die Betrachtung der Algorithmen nicht wichtig. Also uns geht es nur um die Schlüssel. Und wo dann eben diese hier dargestellten Schlüssel in sortierter Reihenfolge in der Sequenz enthalten sind, in diesem S'. Ja? Und sortierte Reihenfolge heißt, dass für alle i der Schlüssel von EI kleiner gleich ist dem Schlüssel von EI plus 1. So, dann, wir haben ja schon in der Übung und in der Vorlesung über ein paar einfache Herangehensweisen, also ich glaube, in der Übung habt ihr Bubble Sort implementiert. Wir werden jetzt noch ein paar solche einfachen Verfahren besprechen. Einfach aus zwei Gründen. Zum einen, um ein bisschen Intuition zu geben, wie man an dieses Problem rangehen könnte und auch warum so die ersten Überlegungen, die man dazu hat, sich am Ende nicht so super eignen. Und auch, weil einige von diesen einfachen Verfahren sich durch gewisse Modifikationen noch zu guten Verfahren verändern lassen. So, und dann ist das erste, ist Selection Sort. Dabei wählt man das kleinste Element aus der Eingabesequenz aus und verschiebt es dann an das Ende, beziehungsweise halt den Anfang, wie rum ihr es sehen wollt, der Ausgabesequenz. Ja? Also, hier die 1 wandert nach vorne, ja, weil die 1 das kleinste Element in der Restsequenz ist. Und anschließend schaut man sich dann den übrigen Teil der Sequenz an, ohne die 1, weil die 1 ist ja schon an der richtigen Stelle, deswegen muss man sie sich nicht mehr angucken. Und dann holt man eben die nächste Zahl nach vorne, in dem Falle die 5. Ja, warum nicht gleich die 3? Das ist eine gute Frage. Das hat jetzt hier was mit der Implementierung zu tun. Und zwar, das werdet ihr gleich auf der nächsten Folie sehen, dass der Algorithmus nur Elemente vertauscht. Aber natürlich könnte man auch einfach noch eine zusätzliche Variable sich nehmen und da einfach das Minimum dann suchen, beziehungsweise die Position vom Minimum und die dann nur tauschen. Das ist im Prinzip jetzt, so kommt man halt mit weniger ohne die temporäre Variable aus. Und für die Komplexität ist es egal, weil ob du ein paar Mal mehr tauscht oder nicht, ist wurscht. Solange du nicht öfter durch das Feld gehst. Okay, also deswegen würde man jetzt erstmal hier, wenn man die 5 sieht, würde man die 5 nach vorne tauschen, eben weil die 5 kleiner ist als die 10. Und dann würde man eben weiter hier nach hinten laufen, bis man auf diese 3 trifft. Und die 3 ist halt dann nochmal kleiner als die 5 und würde dann die 3 nach vorne tauschen. Und dann geht es eben so weiter. Also man hat in jedem von diesen am Ende, hat man dann immer eine weitere Zahl in der sortierten Sequenz hier vorne, bis man eben am Ende ankommt und alle Zahlen sortiert hat. So, und jetzt die Frage an euch, was ist der ineffiziente Teil von diesem Verfahren oder warum ist das ineffizient? Kann das irgendjemand auf den Punkt bringen? Also der Punkt ist, ja. Bis ganz hinten läuft man. Genau. Also im Prinzip dieses Auswählen des Minimums, ja, das ist halt, das braucht im Prinzip lineare Zeit in der Größe von dem Feld. Das heißt, wenn man das jetzt irgendwie beschleunigen könnte, dann wäre dieses Verfahren unter Umständen nicht so schlecht. So, und die Implementierung, die ist halt auch entsprechend einfach. Also wir gehen im Prinzip diese Schleife hier, die iteriert über die schon sortierten Elemente durch. Also immer der Index i ist nach dem Schleifendurchlauf sortiert. Und dann in der inneren Schleife gehen wir eben über die Restsequenz durch. Deswegen fangen wir hier bei i plus 1 an. Ja, also die Restsequenz hinter dem i. Und wann immer wir ein Element finden, welches größer ist welches kleiner ist als das Element, was aktuell an dem Index i steht, also an dem nächsten, den wir sozusagen sortieren wollen, dann schieben wir dieses Element nach vorne. So, und dann haben wir eben dieses Groß Theta von i, ist die Laufzeit von dem Algorithmus. Nein, ist nur die Minimumsuche alleine natürlich, Entschuldigung. Und dann ist die Gesamtlaufzeit, die ist eben dann die Summe von i gleich 1 bis n von Theta von i. Das ist halt einfach entsprechend der beiden Schleifen. Und dann haben wir halt einfach eine Laufzeit von n Quadrat. So, der Vorteil von dem Algorithmus ist ja klar, ist einfach zu implementieren. Zwei Schleifen schnell hinschreiben, kann man in einer halben Minute machen. Dann sind noch drei Fehler drin, da brauchen wir noch mal eine Minute, dann ist man fertig. Und das Problem ist die quadratische Laufzeit. So, dann ein etwas, also wenn es dazu keine gibt, irgendwelche Fragen noch zu Selection Sort? Nein. Dann das nächste wäre Insertion Sort. Dafür nehmen wir ein Element aus der Eingabesequenz raus und fügen es an der richtigen Stelle in die Ausgabesequenz ein. Das bedeutet dann, dass wir diesmal nicht sozusagen die Positionen der Sequenz durchgehen, sondern die Elemente. Das heißt, wir die 5 nehmen wir als erstes, die lassen wir an der Stelle, wo sie ist, weil die 10 bereits größer ist als die 5, dann ist sie sozusagen an der richtigen Position. Als nächstes schauen wir die 10 an, die 10 ist auch immer noch kleiner als die 19, deswegen ist sie bereits an der richtigen Position. Dann schauen wir die 19 an, die 19 ist nicht kleiner als die 1, deswegen schieben wir sie rüber. Dann passiert das hier. Anschließend Ach so, Entschuldigung, natürlich, tut mir leid. Wir betrachten nur die bereits sortierte Sequenz vorne. Deswegen ist die 19 halt schon an der richtigen Stelle, weil sie halt nach der 10 kommt. Bei der 5, 10, dann kommt die 19. Dann schauen wir die 1 an. Die 1, die kommt jetzt natürlich hinter der 19, was falsch ist. Das heißt, die müssen wir jetzt nach vorne schieben. Und dann passiert dieses hier. Dann kommt die 1 vor die 19. Und dann vergleichen wir die 1 mit der 10 und sehen, dass die 1 auch kleiner ist als die 10. Deswegen kommt sie dann hierhin und schließlich vergleichen wir noch die 1 mit der 5 und merken, dass sie auch kleiner ist und dann kommt sie eben dorthin. Okay, und das hat jetzt für das ganze Feld nicht mehr auf die Folie gepasst, also ihr seht schon ziemlich viele Schritte. Aber am Ende fahren wir so fort. Also ihr seht schon hier, wir fangen diesmal beim zweiten Element an, weil das erste Element ist ja sozusagen immer sortiert, weil davor kommt ja kein Element. Und dann gehen wir für dieses Element, also für das ite Element, gehen wir dann durch alle Elemente in der Teilliste, die vorne schon sortiert ist. Deswegen gehen wir hier nicht vorwärts, sondern rückwärts, also durch die vorherigen Elemente durch und testen dann eben, ob wir dieses Element, wenn dieses Element an der entsprechenden Stelle größer ist als das Element, was wir gerade einsortieren wollen, dann schieben wir das an die richtige Position. So, und diesmal, je nachdem, wie man es implementiert, kann man natürlich jetzt, also der Unterschied ist im Prinzip, in dem Selection-Sort-Verfahren, da musste man im Prinzip immer diese Minimumsuche machen und deswegen war die Laufzeit deterministisch immer so. Ja. Jetzt hier ist es ein bisschen anders. Hier könnte man natürlich sagen, sobald man die richtige Position gefunden hat für dieses Element, kann man direkt aufhören, es zu verschieben. Ja? Also wenn man jetzt ein korrekt sortiertes Feld als Eingabe bekommen würde, dann wäre das Ganze irgendwie schnell. Ja? Weil dann würde man jedes Element angucken, würde sehen, ach, das steht schon an der richtigen Position relativ zum letzten Element und würde direkt zum nächsten fortgehen. Das heißt, in dieser Situation, entspricht jetzt nicht der Implementierung hier, aber man könnte es so implementieren, dass man dann aufhört. Und aus diesem Grunde ist es jetzt nicht mehr groß Theta, sondern eben groß O von n². Ja, also es kann zwar Fälle geben, wo es schneller ist, aber normalerweise ist es, oder im schlimmsten Fall ist es quadratisch. Und weil uns ja eigentlich nur der schlimmste Fall interessiert, ist die Laufzeit eben immer noch quadratisch. So, und jetzt habe ich ja schon gesagt, man könnte diese Verfahren jetzt versuchen irgendwie zu optimieren. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen superschnellen Algorithmus, um das Minimum zu suchen, dann kommen wir zu einer Laufzeit von groß O von n log n. Und wie man das macht, das werden wir später noch besprechen. Also wahrscheinlich nicht wir heute, aber ihr dann mit Herrn Seidel. Und bei Insertion Sort ist halt die Frage, wie schnell man einfügen kann. Und wenn man das verbessert, dann kann man eine Laufzeit von n log n Quadrat erreichen. Und das Ganze nennt sich dann Shell Sort. Gut. So viel zu den einfachen und langsamen Sortierverfahren. Und jetzt machen wir das eins der Sortierverfahren, die mir am besten gefällt, weil es irgendwie einerseits schnell ist und andererseits auch irgendwie zugänglich ist. Und zwar Merge Sort. Bei Merge Sort ist die Idee, dass wir die Eingabesequenz rekursiv in möglichst gleich große Teile zerlegen, diese Teile dann separat sortieren und schließlich sie dann wieder zu einer Ausgabesequenz zusammenfügen. So, im Beispiel also diese Sequenz hier haben wir zerlegt in die Teilsequenzen bis zur 19 und ab der 19. Und jetzt sortieren wir diese beiden Teilsequenzen. So, und um die zu sortieren, zerlegen wir die Teilsequenzen wieder. Also diese Sequenz in diese Teilsequenz und in diese Teilsequenz. Und das Ganze setzen wir nochmal fort, so lange, bis wir, wie in diesem Fall hier, in jeder Sequenz nur noch ein Element haben. Wie man ein Element sortiert, darüber müssen wir nicht lange reden. Aus diesem Grunde können wir jetzt direkt für diese Teilsequenz hier zum zweiten Schritt übergehen. Nämlich, dass wir also für diese hier, beziehungsweise also nicht für diese hier genau genommen, für diese Sequenz sind wir dann fertig, für diese Teilsequenzen. Da ist jetzt auch irgendwie, also wenn man jetzt ganz penibel wäre, müsste man jetzt nochmal zwei weiße Quadrate oder Rechtecke unter die 10 und unter die 5 malen. Aber das schenken wir uns jetzt mal hier. Also eigentlich geht es jetzt um diese Sequenz hier. Und diese Sequenz, die fügen wir jetzt aus den sortierten Teilsequenzen 10 und 5 wieder zusammen. Ja? Und beim Zusammenfügen, da muss man einfach immer nur entweder, also für das nächste Element der Ergebnissequenz hier, nimmt man jeweils das nächste Element entweder von der einen oder von der anderen Sequenz, je nachdem, welches kleiner ist. Das heißt, man muss im Prinzip dazu nur noch einmal über diese Sequenzen drüber iterieren, ist also linear. So, das gleiche noch auf der anderen Seite, dann kommen eben diese beiden Sequenzen raus. Und die verschmelzen wir dann zu der. Und hier sieht man eben, was man machen muss. Also wir nehmen als erstes nehmen wir diese 5 hier raus, weil sie kleiner ist als die 7. Fügen sie hier vorne ein. Dann vergleichen wir die 10 mit der 7, stellen fest, a, die 7 ist kleiner. Das heißt, wir nehmen hier die 7 raus und fügen sie da unten ein. Als nächstes kommt die 10. Ja, 10 kleiner als 19. Also nehmen wir die 10, fügen sie ein und dann die 19. Okay? Und jetzt muss man eben noch das gleiche auf der anderen Seite machen. Kommt dann zu den beiden Teilsequenzen und fügt die schließlich dann zur Gesamtsequenz ein, wieder zusammen. War das ein... Ah, ich habe eine Frage oder ein... Nein. Gut. Dann die Implementierung. Ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so einfach wie Selection Sort zum Beispiel. Also was wir als erstes machen, testen wir, ob wir nur ein einziges Element haben. Ja? Weil, wie wir vorher gesagt haben, wenn wir nur ein Element haben, dann sortieren wir nicht viel. Dann, wenn dem nicht so ist, also wenn wir nur ein Element haben, gehen wir raus. Ansonsten suchen wir uns dieses mittlere Element, indem wir den rechten Index, also R ist der Index rechts, von dem Teilbereich, den wir sortieren wollen, und L ist die linke Seite von dem Teilbereich, den wir sortieren wollen. Also die Mitte finden wir, indem wir die beiden Enden addieren und durch 2 teilen. Könnte das ein Problem sein? Ja. Genau. Also wenn wir das so machen, wie das hier implementiert ist, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwie Felder sortieren, die jetzt zum Beispiel ähnlich groß sind, wie viele positive Integerzahlen es gibt. Was könnte man denn machen, um dieses Problem zu vermeiden? Irgendeiner eine Idee, wie man das, ja? Du? Nein? Doch? Okay. Ich dachte, das wäre eine Meldung gewesen, ja? Okay. Geht's noch einfacher mit einer, ja? Genau. Also, ja. Also im Prinzip L plus R minus L halbe. Okay? Also, in diesem Beispiel auf dieser Folie ist das Feld ja richtig rum. um zu unserer alten Hausaufgabenproblematik zurückzukommen. Rechts ist rechts und links ist links. Beziehungsweise hier ist Index der kleinere Index und bei L ist der größere Index. So. Ja. Okay. Also nachdem wir nun die Mitte bestimmt haben, sortieren wir dann erst den linken Teil, indem wir rekursiv wieder Merge dort aufrufen. Und das ist so der Punkt, an dem man sozusagen, an dem es einen kleinen Klack machen muss im Kopf, ja, dass man hier sozusagen, was, wenn man mit Programmieren anfängt, für manche ein bisschen schwierig ist zu verstehen, dass man die gleiche Funktion wieder aufruft und dadurch irgendwas erreicht. Aber man muss eben verstehen, dass wenn man jetzt hier Merge Sort für von links bis Mitte und Merge Sort von Mitte bis rechts aufgerufen hat, dass man dann eben sozusagen zwei sortierte Teilfelder hat. Ja, also mal angenommen, man hatte das L bis R war jetzt der oberste Aufruf und der ging um das gesamte Feld. Also sozusagen L ist gleich 0 und R ist gleich A.Längs minus 1. Dann hat man also das auf der obersten Ebene, dann hat man jetzt nach diesen beiden Aufrufen von dem Merge Sort zwei sortierte Halbfelder. Das heißt, alles, was man jetzt noch machen muss, ist diese Verschmelzung zu implementieren. Und für die Verschmelzung fängt man jetzt wieder eben links an und läuft bis rechts. Und dieses K genau, also das J ist der Index von der sozusagen ab dem man aus der ersten Teilsequenz Elemente hinausnimmt und das K ist der Index, an dem man Elemente aus der zweiten Teilsequenz herausnimmt. Und dann läuft man eben durch den gesamten Bereich durch, den man sortieren soll und fügt und schaut erstmal, ob in den beiden Sequenzen noch Elemente drin sind. Also wenn der linke Teil leer ist, dann fügt man in das Ergebnisfeld aus dem rechten Teil ein und erhöht diesen K für den rechten Teil. Und wenn der rechte Teil leer ist, dann fügt man in dem im Ergebnis vom linken Teil ein und erhöht den Index vom linken Teil. Okay? Das sind sozusagen die Endsituationen. Wenn man schon eine von beiden Teillisten, die müssen ja nicht genau gleich groß sein, abgearbeitet hat. Und schließlich, in dem Fall hier, das ist der Fall, der Normalfall sozusagen, während in beiden Teilsequenzen noch Elemente drin sind, da vergleicht man das nächste Element aus der einen Teilliste und das nächste Element aus der anderen Teilliste. Und wenn das kleiner ist, dann nimmt man eben das A und geht in der A-Liste eins weiter, also in der linken Liste eins weiter. Und ansonsten macht man das Gleiche auf der rechten Seite. Und ganz am Ende kopiert man dieses B-Feld zurück in den entsprechenden Bereich von dem A-Feld, was man sortieren sollte. Jetzt gibt es da eine kleine Problematik, die in der Praxis ein bisschen unschön ist. Wem fällt die auf? Warum könnte man jetzt ein anderes Verfahren vielleicht suchen, was die gleiche Komplexität hat? Oder was gefällt euch auf den ersten Blick hier nicht? Ja, ich weiß, die Frage ist fies. Weil sie irgendwie ein bisschen Ja. Also der Punkt ist, man braucht hier dieses zweite Feld B. Und zumindest mir fällt jetzt gerade auch keine triviale Möglichkeit ein, das zu vermeiden beim Merge Sort. Braucht man eben. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass man irgendwie deutlich mehr Speicher braucht, als man ursprünglich für das Feld allokiert hat. Das ist zwar jetzt, denke ich mal, für die allermeisten Anwendungen kein großes Problem, weil man den Speicher nicht derart exakt kalkulieren sollte. Also in vielen Situationen wie ihr auch schon bei den dynamischen Feldern gesehen habt, nimmt man leicht mal den doppelten Speicher von dem, den man braucht, einfach um bestimmte Algorithmen zu beschleunigen. Also ist es normalerweise, würde ich sagen, eher untergeordnet, aber es kann schon Anwendungen geben, wenn man zum Beispiel sehr große Datenmengen hat oder eben nur sehr kleine Speicher zur Verfügung, wo das ein Argument sein könnte. Achso, jetzt kommt hier nochmal ein Beispiel fürs Verschmelzen. Das haben wir ja schon mal gemacht, deswegen gehe ich da jetzt mal ein bisschen schneller drüber. Also hier J und hier K und dann hier nehmen wir eben die 1, dann nehmen wir die 5 und so weiter und so fort. Ja, also entweder aus der einen oder aus der anderen Liste, je nachdem, wo das jeweils nächste kleinste Element zu finden ist. So. Ich glaube, hier hört jetzt der Algorithmus auf. Jetzt kommen wir zum Zeitaufwand. Hat irgendjemand noch irgendeinen wichtigen Teil dieses Algorithmus nicht verstanden? Nein. Gut. So. Dann eben zur Laufzeit. Feldgröße n. Der einfache Fall ist natürlich, dass wir nur ein Element in der Liste haben. Dann ist die Laufzeit 1. Und die große Frage ist jetzt natürlich, was ist die Laufzeit, wenn wir n Elemente in der Liste haben oder in der Sequenz haben? Ich sage immer Liste, Sequenz, also Sequenz natürlich, eigentlich ist ja in dem Sinne keine Liste. Also ich hoffe, ich bringe niemanden durcheinander. Und das Problem, was jetzt ist oder was wir haben, ist, dass sich diese Laufzeit für n Elemente aus der Laufzeit für n halbe Elemente jeweils berechnet, weil das ist ja im Prinzip die Zeit, die Merge Sort braucht, um die für die beiden rekursiven Aufrufe, ja, diese, also die Teilsequenzen sind jeweils halb so groß wie die Eingabesequenz. Deswegen zweimal diese Zeit hier für die halbe Sequenz plus eben einmal diese lineare Zeit für dieses Verschmelzen am Ende. Und jetzt ein kleiner Vorgriff, also dieses Tn evaluiert dann eben zu, als geschlossene Formel zu n log n. Aber kommt jetzt nicht auf die Idee, dass ihr so einfach davonkommt, mit, das sagt das Master-Theorem eben so, sondern wir werden das jetzt gleich noch in aller Ausführlichkeit durchsprechen. Ja, aber nur, dass ihr schon mal wisst, am Ende, es kommt raus n log n, wenn man eine geschlossene Formel für diese Rekursionsgleichung sucht. So, dann allgemein zur Analyse von rekursiven Funktionen. Da haben wir erstmal in jeder rekursiven Funktion auch einen nicht rekursiven Teil. Ja? Und die analysieren wir halt getrennt. Das war jetzt in dem Falle zum Beispiel das Verschmelzen von diesen Arrays. Ja, von diesen Teilsequenzen. Ich sage manchmal Arrays, manchmal Listen, also ich meine natürlich Teilsequenzen. Das Verschmelzen von diesen Teilsequenzen, das haben wir einfach wie immer ausgerechnet, die Laufzeit dafür. Und dann setzen wir einfach diese Laufzeit, addieren wir drauf, in dem Falle. Und das, was uns Kopfzerbrechen bereitet, das ist die ist der rekursive Teil. Und dabei ist entscheidend, dass der Funktionswert in Abhängigkeit von Funktionswerten für kleinere Argumente bestimmt wird. Ja? Und was wir suchen, ist eine geschlossene Form. Nochmal hier zum Beispiel zurück. Also der Wert von t von n hängt vom Wert von t von n halbe ab. Ja? Und was wir suchen, ist eine Formel, wie wir den Wert t von n berechnen können, ohne dass wir dafür den Wert von t von n halbe brauchen. Und dieses passiert eben, oder derartige Rekursionsgleichungen für die Laufzeit, die ergeben sich dann, wenn man die Divide and Conquer Algorithmen betrachtet. Und der Merge Sort ist eben das Paradebeispiel dafür, also die Idee von diesen Algorithmen ist, man hat ein großes Problem Und dieses große Problem teilt man in zwei kleine Probleme auf, die sich dann eben sehr viel leichter lösen lassen. Das ist dieses Divide and Conquer. Und dafür hat man dann irgendeine Eingabegröße n und der, um das jetzt leichter zu rechnen zu können, gehen wir davon aus, dass dieses n b hoch k ist. Ja, also müsst ihr euch jetzt noch nicht klar darüber sein, was dieses b ist, das kommt dann erst gleich darunter. Aber jedenfalls ist es so ein Exponent. Eine Exponierung. So. Und jetzt schauen wir uns den Fall eben an, dass k mindestens 1 ist. Wenn k gleich 0 ist, ja, dann ist n immer 1. Und dann hatten wir schon gesehen, beim Merge Sort ist es relativ einfach. Und zwar also jetzt, wenn k größer gleich 1 ist, dann zerlegen wir das Problem in d Teilprobleme. Und jedes von diesen Teilproblemen habe eine Größe von n geteilt durch b. Was ist b und d im Fall von Merge Sort? Wie viele Teilprobleme haben wir? Leute, aufwachen. Ja. Also wir haben zwei Teilprobleme. Wir haben zwei Teilsequenzen. Und welche Größe haben diese Teilsequenzen im Verhältnis zur Eingabegröße? Sind sie ein Viertel so groß? Ein Achtel? Ein Hundertstel? Wie bitte? Genau, ein Elftel so groß. Nein, sie sind halb so groß. Du hast Hälfte gesagt, oder nicht Elftel? Ich habe Elftel verstanden, ja. Ich hatte gedacht, nein, halb so groß. So. Und schließlich setzen wir dann eben, also wir lösen jetzt dann diese Teilprobleme eben mit d-rekursiven Aufrufen, einen rekursiven Aufruf pro Teilstück. Und dann setzen wir die Lösung aus diesen Teillösungen wieder zusammen. Und wenn man eben jetzt, wenn jetzt k gleich 0 ist, dann kommt halt n gleich 1 raus, b hoch 0 ist 1. Und dann muss man eben einen bestimmten Aufwand a investieren, um dieses Problem der Größe 1 zu lösen. Okay? Im Falle von Merge Sort war der Aufwand verschwindend gering. Ja, aber im Allgemeinen kann man da natürlich noch irgendetwas zu tun haben für diese Blattfälle, wo sozusagen diese, wo man halt einfach nur noch den Basisfall betrachten muss. Ja. So, also jetzt wieder, ihr müsst euch jetzt diese Konstanten hier, müsst ihr euch irgendwie so ein bisschen einprägen, weil die kommen jetzt auf den nächsten Folien einfach immer wieder. Aber wenn ihr sie vergessen habt, dann meldet euch einfach und fragt nochmal nach. Also, ihr habt jetzt vielleicht die Folien nicht da und die Tafel ist mal wieder leider voll. Also deswegen fragt einfach nach, wenn ihr eine von diesen Konstanten nicht mehr wisst. Da werde ich euch nicht den Kopf für abreißen. So. Wie wir jetzt die ganze Sache analysieren. Also wir betrachten den Aufwand für jedes einzelne rekursive Level. Ja. Am Anfang hat man halt die Problemgröße n. Und auf dem Eaton-Rekursionslevel hat man dann d hoch i Teilprobleme der Größe n geteilt durch b hoch i. Kurz sacken lassen, ja. Also, ich mach's nochmal für Merge Sort hier hin. Am Anfang hat man ein Problem der Größe n. Ja? Also das ist sozusagen Tiefe 0. Dann hat man hier Tiefe 1. Hat man, ja, nein, so nicht. Hat man zwei kleinere Probleme, also sie sollen natürlich jetzt kleiner sein. Und die haben jeweils die Größe n halbe. Okay? Also, 2 hoch 1 Probleme der Größe n geteilt durch 2 hoch 1. Okay? Und jetzt teilt man diese Teilprobleme wieder auf. Und dann hat man hier eben jetzt unter jedem von diesen hat man wieder 2. Jetzt wird sie natürlich etwas, sagen wir mal so, minimal unübersichtlich. So, also hier haben wir dann eine Größe von n Viertel. Ja? Größe von n Viertel. N Viertel, das ist n geteilt durch 2 hoch 2. Und wir haben in dem Falle 4 Teilprobleme, also 2 hoch 2 Teilprobleme. Okay? Also ich glaube, ihr versteht das, das ist jetzt halt hier, bei Merge-Sort, denkt immer an Merge-Sort, da ist es besonders einfach, weil die beiden Zahlen eben 2 sind und auch noch gleich sind. Ja, aber man könnte jetzt natürlich sich theoretisch auch vorstellen, dass man 10 Teilprobleme und jedes Teilproblem ist halt ein Drittel so groß wie das Ursprungsproblem. Also man kann das beliebig, diese Zahlen, die müssen nicht so schön zueinander passen wie bei Merge Sort im Allgemeinen. So, und dann kann man halt den Gesamtaufwand für dieses Level I dann ausrechnen, indem man sagt, okay, wir haben d hoch i Teilprobleme. Das multipliziert man mit irgendeiner Konstanten und mit n geteilt durch b hoch i. Ja, weil jedes einzelne dieser Teilprobleme eben eine Größe von n geteilt durch b hoch i hat. Und dann kann man jetzt eben dieses hier und dieses hier zusammenfassen und das i hochholen und dann kommt man zu dem. Und das ist eben irgendwie die geometrische Reihe. Eine geometrische Reihe. So, jetzt muss man irgendwie 3 Fälle unterscheiden. Der erste Fall ist, dass es D, mal hier nochmal ein bisschen weniger Malereien, dass das D kleiner ist als das B. Ja? Dann sinkt der Aufwand mit wachsender Rekursionstiefe. Ja? Weil wir haben oben eine kleine Zahl und unten eine große Zahl. Und dann ist im Prinzip, dann ist das erste Level, auf dem ersten Level muss man dann diesen konstanten Anteil des Gesamtaufwands beisteuern. Ja? Und es wird sozusagen, je weiter man runterkommt, desto geringer wird der Aufwand. Dann der zweite Fall, D ist gleich B. Das war jetzt der Fall, den wir bei Merge Sort hatten. Ja? D ist gleich 2, B ist gleich 2. Und da ist dann der Gesamtaufwand auf jedem einzelnen von diesen Leveln gleich groß. Aber wichtig ist dann eben für unseren Fall, dass die maximale Rekursionstiefe logarithmisch ist. Ja? Und dann haben wir eben linearen Aufwand für den Basisfall und für den Rest plus logarithmisch viele Level macht dann insgesamt n log n. Und schließlich, wenn das d größer ist als das b, dann wächst der Aufwand mit der Rekursionstiefe. Und damit ist der größte Aufwand, den haben wir dann auf dem untersten Level. Und das ist dann sozusagen der konstante Anteil dieses n, dieses c n innerhalb des Aufwandes. Okay, also 3 Fälle. Erster Fall, Aufwand sinkt, je tiefer wir kommen. Also jedes Level wird immer weniger aufwendig. Zweiter Fall, jedes Level ist gleich aufwendig. Verwechselt das nicht mit jedem Teilproblem, ja? Die Teilprobleme werden natürlich weniger aufwendig auf den Leveln, je weit tiefer man kommt. Aber man hat ja auch immer mehr Teilprobleme auf dem jeweiligen Level. Und die Frage ist, was ist der Gesamtaufwand auf einer Ebene, ja, der Pyramide? Und dann schließlich, dass der Aufwand steigt. Dass der Aufwand auf jedem Level steigt. Also sinkt gleich, fällt, steigt. So. Und dazu betrachten wir jetzt diese geometrische Folge. Und dafür gilt, für die geometrische Folge gilt eben, dass der, das benachbarte Folgenglieder, dass der, das Verhältnis benachbarter Folgenglieder konstant ist. Und das war ja genau für diesen Fall hier gegeben. Und dann kann man aus dieser geometrischen Folge, kann man eine geometrische Reihe machen, indem man die Elemente alle aufsummiert. Und jetzt merkt ihr schon, das ist im Prinzip das, was wir machen wollen. Wir wollen ja den Aufwand für alle Rekursionslevel aufsummieren, um den Aufwand zu erhalten, den wir für den gesamten Algorithmus benötigen. Ja? Und was uns hier eben hilft, ist, dass es für diese, diese Summe zu berechnen, gibt es eine geschlossene Formel. Und die ist so für Q ungleich 1 und so für Q gleich 1. Ja? Also da werden wir jetzt nicht drauf eingehen, warum das so ist. Aber diesen Zusammenhang, den werden wir jetzt auf den nächsten Folien dann brauchen. So. Dann. Auf Level 0 haben wir ein Problem der Größe n ist b hoch k. Logisch? Auf Level i haben wir di viele Probleme und jedes dieser Probleme hat eine Größe von n geteilt durch b hoch i. Ja? Und wenn man jetzt wieder dieses b hoch k, kann man jetzt wieder für das n einsetzen und dann kommt eben die Größe raus auf Level i von b hoch k minus i. Ja? Seht ihr auch so langsam den Grund, warum wir das n so gewählt haben, wie wir es gewählt haben. Ja? Und schließlich dann Level k haben wir d hoch k viele Probleme. Und die haben eine Größe von n hoch b, n geteilt durch b hoch k. Und wenn man dann jetzt wieder für n b hoch k einsetzt, dann steht da eben b hoch k geteilt durch b hoch k. Und das ist 1. Okay? Also, die Größe des Problems nimmt immer weiter ab und ist auf Level k schließlich 1. Ja? Könnt ihr wieder an Merge Sort denken? Auf dem untersten Level hatten wir noch genau ein Element in der Sequenz, welche wir sortieren mussten. Deswegen Größe 1. Und hier haben wir jedes Problem mit Kosten a, also dann insgesamt Kosten a mal d hoch k. Ja, weil d hoch k Probleme von der Größe 1 mit Kosten a macht a mal d hoch k. So, dann schauen wir uns als erstes den Fall an, den wir von Merge Sort kennen, nämlich dass dieses d gleich das b ist. Und dann ist natürlich a mal d hoch k ist a mal b hoch k und b hoch k ist n. Also a mal n. Ja? Auf Level k. Und dann können wir also, für die Gesamtlaufzeit haben wir dann cn mal k. Und aus n ist gleich b hoch k folgt dann eben k ist gleich log bn. Ja, einfach nur Definition vom Logarithmus eingesetzt. Dann kriegen wir dieses k weg und haben dann insgesamt c mal n log bn und das ist eben n log n. Gesundheit. Ja, dann machen wir das Gleiche mit den für den Fall, dass d kleiner ist als b. In diesem Fall gilt a mal d hoch k ist kleiner als a mal b hoch k. Logisch, wenn d kleiner ist als b. Und das wiederum ist a mal n. Und damit ist dieser Fall auf der untersten Ebene wiederum linear auf Level k. So. Und dann wieder für den Gesamtalgorithmus. Also Konstante mal n mal die Laufzeit auf jedem einzelnen Level. Und die Laufzeit auf jedem einzelnen Level, die ist eben gerade diese Summe von Level 0 bis Level k von der jeweiligen von den jeweiligen Kosten auf Level i. Okay? Und jetzt an der Stelle setzen wir jetzt eben diese Formel ein, die wir hier gesehen haben, diese hier. Machen also aus dem da das hier. Jetzt wissen wir, dass dieses d hier kleiner ist als das b. Und damit dieser Teil der Formel hier wird zu 0. Das heißt, hier oben bleibt nur noch die 1 übrig. Also mit anderen Worten ist das da hier, kann man das hier weglassen, man kriegt eine größere Zahl. Und das hier ist ein konstanter Faktor, das hier ist ein konstanter Faktor, da bleibt nur noch die n übrig, damit ist es wieder linear. Okay. Und gleichzeitig, also das war sozusagen die Beschränkung nach oben. Und nach unten kann man es auch beschränken, ja, weil das hier ist irgendwas zwischen 0 und 1. 1 minus irgendwas zwischen 0 und 1 ist irgendwas zwischen 0 und 1. Und 1 geteilt durch 1 geteilt durch irgendwas zwischen 0 und 1 ist irgendwas, was größer ist als 1. Und damit ist das hier eben größer als das hier. Und damit wissen wir, genau genommen sogar ein Großtheta von n. Alle zufrieden mit dieser Rechnung? Ja? Wie bitte? Ja, natürlich. Also es geht. Nein, natürlich wird. Also das hier bezieht sich natürlich auf das hier. Aber man. Klar. Das war mehr, weil man sich das von. Aber es ging um das da unten und es ging darum. Natürlich. Es ist also. Es geht natürlich beides. Beides bezieht sich auf diesen letzten Term hier. Ja. War eine vereinfachte und daher falsche Argumentation. Ja. Sonst Fragen, Anmerkungen? Gut. So, und dann noch den letzten Fall, dass dieses d größer ist als das b. Also wir haben natürlich wieder n ist gleich b hoch k. Daraus können wir natürlich direkt wieder folgern, dass K log B n ist. Und daraus wiederum kann man folgern, dass dieses hier gilt. Und das gilt deswegen, weil log D n ist gleich log B n durch log B d. Also diese Formel, die müsste man noch irgendwie im Kopf haben. Das war die Formel für den Basiswechsel vom Logarithmus. Und wenn man jetzt hier eben mit log bd multipliziert, dann steht da eben log bn, das ist dieses hier, ist gleich log dn mal log bd. Und das ist dann dieses dort hier. Okay, das heißt, man kann n auch so schreiben. So, und dann rechnen wir weiter, dann sagen wir d hoch k ist d hoch log bn, ja, also einfach nur das hier eingesetzt. Dann für dieses hier wiederum diese Gleichheit hier eingesetzt. Dann ist es d hoch log dn mal log bd. Und jetzt kann man dieses hier zusammen mit diesem hier Dieses hier zusammen mit diesem hier wird zu n und dann bleibt noch übrig n hoch log bd für d hoch k. Dann schauen wir uns wieder an, was die Kosten dann auf dem tiefsten Level, nämlich auf Level k sind. Nämlich a mal, die a wieder die Grundkosten, mal n hoch eben log bd. Und das wächst genauso schnell wie n hoch log bd. Okay? Dann die Kosten für den Rest. Kosten für den Rest sind dann eine Konstante mal b hoch k, nämlich n. N gleich b hoch k mal die uns bekannte Formel. Jetzt multiplizieren wir dieses b hoch k hier rein. Dann fällt b hoch k hier weg und kommt hier dazu. Und klammern anschließend d hoch k aus. Ja? Dann fällt d hoch k hier weg, dann bleibt eine 1 übrig. Und hier wird aus b hoch k, wird b hoch k geteilt durch d hoch k. Klar? Na. Und dieses hier wächst wieder so schnell wie d hoch k. Und das liegt einfach daran, dass wir jetzt sozusagen durch dieses Vertauschen haben wir erreicht, dass wir hier wiederum die größere Zahl im Nenner haben. Und deswegen fällt das da eben wieder weg. Und dann kann man das wieder als konstanten Faktor sehen. Und damit wächst es dann so schnell wie d hoch k. Und d hoch k, haben wir schon gewusst, von hier oben, ist in Groß Theta von n hoch log bd. Okay, also ein bisschen Umformerei, aber keine Magie. So, das waren jetzt alle drei Einzelfälle, haben wir untersucht und können die jetzt zusammenfassen zum Master-Theorem. Also es ist im Prinzip nichts anderes als nochmal alle die Einzelteile von den letzten Folien zusammengefasst. Also wir haben NSB hoch K, wie immer. Dann haben wir diese so eine Rekursionsgleichung, die eben ein Problem der Größe n in D-Teilprobleme der Größe n geteilt durch in D-Teilprobleme der Größe n geteilt durch b zerlegt. Für n größer als 1 und für n gleich 1 die Kosten oder einfach den Wert a hat. Wenn es die Kostenfunktion ist, sind es die Kosten a. Und dann hatten wir eben diese drei Fälle, die wir jetzt besprochen haben. D kleiner b, d gleich b und d größer b. Und je nachdem haben wir dann entweder wenn d kleiner b ist, lineare Laufzeit, logarithmische oder n hoch logarithmische Laufzeit. So viel dazu. Also mit dieser Formel haben wir ja schon am Anfang gesehen, kann man eben mit Fall 2 dann berechnen, dass das Merge Sort diese Laufzeitkomplexität hat. So, ich würde sagen, an der Stelle eignet es sich wunderbar, für die 15-minütige Pause zu unterbrechen. Also um 13 Minuten nach 3, kann man sich gut merken, machen wir dann noch eine weitere Stunde weiter. Und ihr dürft die Zeit gerne nutzen, mir Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was das Ergebnis der nächsten Hausaufgabe ist.
Thank you. natürlich auch sein, dass das andere Elf hat.
Also ich vergleiche oben, aber auch. Ich kann das natürlich noch nicht gewinnen.
Nee, wenn es da oben auch so ist, oder? Ich hätte gedacht, der würde weiter. Vielleicht macht er das Gegner.
Also im Prinzip.
Und dann machst du.
Genau, dann mache ich es, wenn das finde ich gewonnen, dann soll ich das finden.
Das ist für mich, glaube ich, auch der Kick. Wenn die Reste vielleicht Fehler gewesen sein. Weil dann kannst du natürlich nicht.
Okay, aber also so ist es gedacht, dass man sieht, wie man so viel Projekt ist. Das ist zumindest mal vom Konzept her.
Und zum Konzept her passt.
Thank you.
sagen die Krankenhäuser, dass wir
so. Also die Pause neigt sich dem Ende zu. Können jetzt bitte die Privatgespräche wieder langsam abstellen. Ich wurde in der Pause gefragt, wie das ist mit dem doppelseitig beschriebenen Blatt. Also wir sind der Meinung, dass auswendig lernen nicht das Ziel ist. Und deswegen dürft ihr das auch mitnehmen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass das Anfertigen dieses Blattes 95% des positiven Effektes des Blattes ausmacht. Also man guckt schon ab und an mal drauf während der Klausur. Aber eigentlich allein diese Sachen so zu sortieren und aufzuschreiben auf dem Blatt, das bringt interessant viel. Also man kennt dann das Zeug, was da drauf steht, eigentlich schon relativ gut. Also von daher mein Ratschlag auch an euch, schreibt die Blätter, egal ob ihr sie mitnehmen dürft oder nicht. Macht man natürlich dann doch nicht, aber gut wär's. Okay. Dann weiter im Stoff. Also wir haben jetzt schon gesehen, dass man bei Sortierverfahren, also wir haben Merch dort kennengelernt, was ich euch als relativ schnell verkauft habe. Und da ist natürlich dann leicht die Frage, okay, wir hatten dieses Problem bei Merch dort mit dem zweiten Feld, aber abgesehen davon, kann man denn vielleicht auch ein Verfahren finden, was von der Laufzeit her schneller ist als Merge Sort? Und dazu rufen wir uns in Erinnerung, dass Merge Sort im schlimmsten Falle n log n viele Vergleiche gebraucht hat. Wir wissen schon, zum Beispiel von Insertion Sort, dass man das so implementieren kann, dass es im Best Case lineare Laufzeit hat, ja? Ist aber auch irgendwie langweilig, dass man ein bereits sortiertes Feld nicht mehr sortieren muss. Ja, da das ist keine bahnbrechende Neuheit. Ja, also das bringt uns, wie häufig bringt uns auch hier der Best Case nicht wirklich weiter. Und deswegen die Frage, kann man irgendwas erreichen, was besser ist als n-log-n im Worst Case? Also zum Beispiel n-log-log-n. Oder am besten natürlich noch, am allerliebsten wäre uns ja ein linearer Algorithmus. Ja, ich meine, dass es keinen besseren Algorithmus geben könnte als einen linearen Algorithmus, das scheint irgendwie logisch. Ja, weil ich meine, wie soll man denn ein Feld sortieren, wenn man nicht mal jedes Element einmal anguckt? Ja, aber irgendwie könnte man sich doch vorstellen, dass man irgendwo noch landet zwischen diesem n log n und dem n. Und da ist das Ergebnis, was wir jetzt gleich noch genauer beweisen werden, dass das mit Hilfe von diesen Schlüsselvergleichen, die wir jetzt bei allen bisherigen Algorithmen so kennengelernt haben. Also wir haben uns ja immer die Frage gestellt, ist ein bestimmtes Element vor einem anderen? Und alle diese Algorithmen, die basierten auf diesem Vergleich von Elementen. Und die Antwort ist hier, auf diese Art und Weise ist das Beste, was man erreichen kann, eben die Laufzeit n log n. Und das ist dann eben dieser Satz hier unten, zu dem wir jetzt eben hier uns überlegen, warum das so ist. So, und dazu müssen wir uns vorstellen, dass wir diesen so einen Sortieralgorithmus beziehungsweise für eine bestimmte Problemgröße, also wir können dieses Sortieren, je nachdem wie wir es implementieren, wird dieser Entscheidungsbaum anders aussehen, aber wir können das mit so einem Entscheidungsbaum darstellen. In dem Entscheidungsbaum wird sozusagen dargelegt, welche Elemente wir verglichen haben, um am Ende zu einer bestimmten Sequenz von Elementen zu kommen. Ja? Also jedes Blatt ist eine bestimmte Sortierung und die hängt natürlich dann davon ab, welche von denen wir wählen, hängt davon ab, welche Vergleiche wir auf dem Weg dorthin durchgeführt haben. Ja? Und erstmal die grundlegende Erkenntnis hier ist, wenn man eine bestimmte Anzahl an Elementen hat, ja, kann jede von diesen Sortierungen am Ende die richtige sein. Ja? Weil es kann ja sein, wenn ich ein dreielementiges Feld habe, was ich sortieren will, dann kann natürlich x1 das kleinste Element sein, ja? Es kann auch x2 das kleinste Element sein und es kann auch x3 das kleinste Element sein. Ja? Das heißt, jede von diesen Blättern hier muss von diesem Algorithmus irgendwie erreicht werden. Und das ist eigentlich schon so das zentrale Argument. Das muss sozusagen einem klar werden. Also dazu gehen wir erstmal davon aus, dass alle diese, alle Elemente verschieden sind, ja. Also wir wollen ja immer den Worst Case betrachten. Natürlich, wenn wir eine Sequenz sortieren wollen, in der wir wissen, dass es nur Einser gibt zum Beispiel, dann ist die Sortierung nicht so schwierig. Ja, und das Gleiche kann man sich vielleicht auch überlegen, wenn man jetzt meinetwegen nur eine bestimmte Menge von Einsern da drin hätte, ja. Aber wie gesagt, diesen Fall, der macht es bestenfalls einfacher, deswegen gehen wir davon aus, alle sind verschieden. Und jetzt eben, um auf die Blätter von diesem Baum zurückzukommen, überlegen wir uns, wie viele verschiedene Anordnungen der Elemente in diesem Feld gibt es denn? Und das sind im Prinzip wieder alle Permutationen. Ja, muss ich kurz überlegen, was war dieses N? Also müsste eigentlich jeder von euch so wissen, was zum Beispiel 5 Ausrufezeichen ist. Ja, ist eben 5 mal 4 Fakultät mal 3 und so weiter. Ja, also falls es jemand irgendwie vergessen hat. Und jetzt die Frage, warum kann man die, warum ist die Menge der Ergebnisse gerade die Anzahl der, warum ist die Anzahl der Permutationen gerade N Fakultät? Naja, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat diese verschiedenen Elemente in der Sequenz, ja, also zum Beispiel eben x1, x2 und x3, ja, und dann hat man hier die Positionen, auf die am Ende kommen müssen, diese drei Elemente, ja, und dann hat man für das x1, ja, hat man drei Möglichkeiten. Also x1 kann am Ende entweder hier sein oder hier sein. Also entweder das kleinste, das zweitkleinste oder das größte Element sein. Ja? Aber wenn man das dann mal einsortiert hat, ja, hat man für das x2 nicht mehr drei Möglichkeiten. x2 kann jetzt nicht mehr das mittlere Element sein, weil das ja schon x1 ist. Ja? Also hat man jetzt sozusagen für jede von diesen drei Möglichkeiten für das x1, hat man jetzt lediglich noch zwei Möglichkeiten für das x2. Und dann noch eine Möglichkeit für das x3. Und so kommt es 3 mal 2 mal 1 oder allgemein N-Fakultät. So, und wie euch dann natürlich allen bekannt ist, kann man die Fakultät auch so schreiben. Ja, also das werden wir jetzt nicht näher darauf eingehen, warum das so ist. Es sei in diesem Moment einfach so. Und das hier ist ja 1 plus irgendwas. 1 plus irgendwas ist größer als 1. Und dadurch, wenn wir diesen hinteren Ding hier weglassen, dieses hier, das eingekastelte, wenn wir das weglassen, dann erreichen wir etwas Kleineres. Also das N-Fakultät ist auf jeden Fall größer als das da hier. Gut. Jetzt ein Binärbaum der Größe der Höhe h, ja, also ein Binärbaum. Wir haben sowas. Was war gleich ein Binärbaum? Ein Binärbaum war ein Baum, wo jeder Knoten höchstens 2 Kindknoten hat, ja. Also wegen dem roten Ding hier ist das jetzt hier zum Beispiel hier kein Binärbaum, weil er 4 Kinder hat. Ja, ein Binärbaum 2 Kinder. Ja, wenn man natürlich dieses Binär weglässt, kann man natürlich wieder beliebig viele Knoten erzeugen auf der untersten Ebene. Aber wenn man eben diese Einschränkung hat, dass jeder Knoten nur 2 Kinder hat, dann hat man für die wenn man sozusagen H-Ebenen hat, hat man höchstens 2 hoch H-Blätter. Ja, weil halt wenn jeder Knoten 2 Kinder hat, dann ist auf jeder Ebene verdoppeln sich die Anzahl der Knoten. Auf der ersten Ebene hat man einen Knoten, auf der zweiten Ebene 2, auf der dritten Ebene 4 und so weiter. Und warum 2 Kinder, ist auch klar, oder? Weil man hat ja 2 Möglichkeiten für so eine Entscheidung. Ja? Entweder ist x1 kleiner als x2 oder eben nicht. Deswegen 2 Kinder. Es gibt da nicht noch irgendwie eine dritte Möglichkeit. Gut. Jetzt kann man die Argumentation natürlich umdrehen und sagen, dass ein Binärbaum mit B Blättern dann entsprechend auch mindestens die Höhe, eine Höhe hat, die logarithmisch in der Anzahl der Blätter ist. Und das ist sozusagen der Moment, wo der Frosch zum Wasser rennt. Ja? Weil jetzt hat man sozusagen ein Minimum gefunden für die Höhe von diesem Entscheidungsbaum. Das heißt, es muss irgendeinen Entscheidungspfad geben, der durch diese Höhe durchgeht. Genau. Und dann können wir uns jetzt eben ausrechnen, wie lang der so sein müsste. Also wie lang sozusagen, wie hoch diese Höhe dann tatsächlich zu sein hat. Also wir haben gesagt, log 2b, die Anzahl der Blätter war gerade, weil wir hatten ja für jede mögliche Anordnung, wir haben ja gesagt, jede Anordnung ist möglich. Ja, also muss der Algorithmus auch jede Anordnung ausspucken können. Also haben wir n Fakultät Blätter für den Algorithmus, also für den Entscheidungsbaum. Und dann können wir die also für das B einsetzen. Und hier jetzt wieder diese Formel hier einsetzen. Das können wir vielleicht auch nochmal ganz in Ruhe und in Frieden machen. Also log 2, jetzt setzen wir für das N-Fakultät, setzen wir diese ganze Chose da ein, nämlich N hoch N geteilt durch E hoch N, mal diese nette Wurzel da mit Pi und N. So. Dann hatten wir zunächst die Rechenregeln für den Logarithmus. Wenn man ein Produkt in einem Logarithmus hat, dann kann man daraus eine Addition machen. Das heißt, wir haben hier sowas wie, ich lasse jetzt mal die 2 bei dem Log weg, also bei jedem Log steht jetzt ein 2, die ich nicht mehr hinschreibe, weil sonst wird es zu fatzlig. Das heißt, wir haben jetzt hier sowas wie Log n hoch n geteilt durch e hoch n plus Log. Und jetzt können wir hier hinten schon gleich ein bisschen noch was vereinfachen. Die Wurzel ist es gleich wie hoch ein halb. Na. Also 2 Pi n hoch ein halb und davon der Logarithmus. So. Dann kann man daraus wiederum, n ist ein Exponent von beiden, vom Nenner und vom Zähler. Das heißt, wir können den Exponenten nach oben holen. Heißt, wir haben wieder log n geteilt durch e hoch n plus, und jetzt zweite Rechenregel vom Logarithmus, wenn das Argument einen Exponenten hat, dann darf man den Exponenten nach vorne holen. Plus ein halb log 2 pi n. Okay? Das gleiche machen wir vorne auch. Dann haben wir n mal log n durch e plus ein halb log 2 pi n. So, dann haben wir jetzt schon diesen Teil hier hinten, der passt schon dazu. Jetzt fehlt also nur noch das hier vorne. Und bei dem hier vorne kann man wieder einfach sagen, wenn man eine Division hat im einem Argument vom Logarithmus, dann kann man daraus ein Minus machen. Das heißt, wir haben hier sowas wie n mal log n minus log e, und das ist das gleiche wie n log n minus n log e. Okay? Also alles nur ganz einfache Umformungsschritte, nichts Besonderes dabei. So, und ich glaube, das war's dann auch schon wieder für diese untere Schranke, ja? Irgendwelche Fragen dazu? Nein? Dann als nächstes ein auch sehr bekanntes und viel verwendetes Sortierverfahren, nämlich Quicksort. Das Schöne an Quicksort ist, dass man es im Gegensatz zu Merge Sort in Place machen kann, also man braucht kein zweites Feld. Das weniger Schöne an Quicksort ist, dass es eine stochastische Komponente hat. Und da kommen uns wieder die Erwartungswerte und alle alles Ähnliche kommt auf uns zu. So, aber erstmal zur grundlegenden Idee. Also der prinzipielle Ansatz, den wir schon bei Mergesort kennengelernt haben, nämlich, dass wir dieses Feld in zwei Teil, also diese Sequenzen in zwei Teil, diese Sequenz in Teil, zwei Teilsequenzen zerlegen. Diese grundlegende Herangehensweise, die verfolgen wir auch hier. Nur teilen wir diesmal das Feld nicht einfach in der Mitte auf, sondern wir teilen es anhand eines Feldelementes auf. Ja? So. Und dieses Feldelement, was wir sozusagen zur Aufteilung benutzen, das nennen wir Pivot-Element. So, und dann teilen wir die Sequenz auf in zwei Teilsequenzen, die entweder größer oder kleiner sind als dieses Pivot-Element. Also hier haben wir, und da geht es jetzt nämlich los, wie wählt man dieses Pivot-Element aus? Da gibt es verschiedene Strategien, auf die gehen wir gleich später ein. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir hätten als Pivot-Element einfach mal das erste Element gewählt. Das ist eine von den Strategien. Ja? Und dann teilen wir jetzt eben die Sequenz auf in Elemente, die kleiner sind als dieses Pivot-Element, also kleiner als 10. Das ist 5, 1 und 3. Und in Elemente, die größer sind als dieses Pivot-Element. Das wären dann 19 und 14. So. Das bedeutet dann, nach dieser Aufteilung ist das Pivot-Element an der richtigen Position. Ja? Und jetzt können wir wieder rekursiv die übrigen Teilsequenzen sortieren. Also aus 5, 1, 3 mach 1, 3, 5. Und aus 19, 14 mach 14, 19. Und schon sind wir fertig. Und dadurch ergibt sich dann insgesamt der Algorithmus zu, erster Schritt, Pivot-Element wählen. Ja? Und wie gesagt, das ist nicht unbedingt was trivial zu beantworten. Man kann das erste nehmen, das mittlere, das letzte oder eben ein zufälliges Element. Und das Problem ist, wenn man zum Beispiel das erste wählt, ja, oder das letzte, dann kann man eben unter Umständen, wenn man schon sortierte Felder bekommt, kann man es durchaus sein, dass Quicksort doch wieder quadratische Laufzeit hat. Ja, und das ist der Punkt, weil man dann unter Umständen im schlechtesten Falle sozusagen statt das Feld in zwei gleiche Teilfelder zu zerlegen, wenn man sozusagen das Pivot-Element immer maximal schlecht wählt, dann kann man erreichen, dass man das Feld aufteilt in ein Feld, was alle Elemente enthält, außer dem Pivot-Element natürlich, und ein Feld, was gar keine Elemente enthält, ein Teilfeld. Ja, und dann hat man im Prinzip wieder nichts anderes gemacht, als ein Element an die richtige Stelle zu sortieren und dann den Rest vom Feld, und dann ist es natürlich wieder quadratisch. So, aber das mal als kleinen Vorgriff. Was man dann im Prinzip macht, wie gesagt, als nächstes kleinere und größere Schlüssel bezüglich des Pivot-Elements das Feld aufteilen. Das ist linear. Okay? Weil wir müssen ja lediglich bei jedem Element gucken, einmal durchgehen, schauen, ist es kleiner als das Pivot-Element? Ist es größer als das Pivot-Element? Und dieses Element dann entsprechend auf der linken oder der rechten Seite einsortieren. Ja? Und dann eben wieder die zwei rekursiven Aufrufe für die beiden Teilbereiche. So. Dann der Algorithmus. Also wieder, wir haben wieder ein Feld, was wir nicht komplett sortieren müssen, aber nur zwischen den Bereichen A und R, L und R, also zwischen links und rechts. Wir malen es vielleicht hier mal gleich auf. Links, rechts, hier geht es unter Umständen noch weiter. Wenn wir schon innerhalb von einem, irgendwo tief innerhalb eines rekursiven Aufrufs sind. So. Dann suchen wir uns das Pivot-Element. In dem Falle haben wir uns offensichtlich als Pivot-Element das rechte Element ausgesucht. Also das wäre dann hier. Ich schreibe mal P rein, wie Pivot. So, also in dem Falle haben wir das ganz rechte Element als Pivot-Element genommen. Ich habe links und rechts richtig? Ja. dann wählen wir uns Laufindizes I und J und wir fangen mit, bei I fangen wir hier an, I, und J fängt dort an. Genau. Ah, okay, das ist eine Do-While-Schleife, deswegen. Okay. So, was wir im Prinzip machen ist, wir gehen jetzt mit dem I in diese Richtung und mit dem J gehen wir in diese Richtung. Okay? Und wir erhöhen jetzt in Isolation nur das I. Solange wie wir hier auf der Seite Elemente finden, die kleiner sind als das Pivot-Element. Okay? Also sagen wir mal, das Pivot-Element hat den Wert 15. Und wir finden hier das Element 2 und 3. Ja? Dann würden wir einfach weitergehen. Bis wir irgendwann ein Element gefunden haben, zum Beispiel die 42, die nicht mehr kleiner ist als das Pivot-Element. Ja? Und in dem Falle gehen wir dann weiter hier zur nächsten Schleife und erniedrigen jetzt das J und kommen sozusagen von der anderen Richtung. Solange wie wir hier Elemente finden auf der Seite, die kleiner sind als das die größer sind als das Pivot-Element. Also hier hätten wir dann zum Beispiel die 30. Und die 7. So, dann hätten wir hier hätten wir zum Beispiel die 30, dann die 17 und zum Beispiel irgendwann kämen wir dann mal auf ein Element, was kleiner ist als das Pivot-Element, nämlich zum Beispiel die 11. In diesem Falle, oder wenn wir wenn wir sozusagen in das L reinlaufen würden, also in einem von beiden Fällen würden wir diese Schleife wieder verlassen und dann würden wir schauen, ob das I kleiner ist, also noch vor dem J ist. Ja? Und wenn das der Fall ist, wie in diesem Beispiel jetzt hier, dann würden wir dieses Swap aufrufen. Also mit anderen Worten, jetzt würden wir die 11 mit der 42 tauschen. Ja? Und dadurch würden wir ein Element, was größer ist als das Pivot-Element, auf die rechte Seite tauschen und ein Element, was kleiner ist als das Pivot-Element, auf die linke Seite tauschen. Okay, und das Ganze wiederholen wir jetzt in dieser Schleife hier so lange, bis alle Elemente auf der richtigen Seite liegen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ja, der Punkt ist, dass wir nur einmal durch das ganze Feld durchgehen müssen. Ja, wir kommen zwar von zwei Seiten und wir wechseln das immer irgendwie ab, mal gehen wir auf der einen Seite weiter, mal gehen wir auf der anderen Seite weiter, aber wir gehen bloß einmal durch das ganze Feld durch. Genau, dann müssen wir noch das Pivot-Element an die richtige Stelle setzen. Das ist ja jetzt aktuell da hinten. Ja? Und es muss ja dann irgendwann hier in die Mitte. Aber kleinstes Problem, da müssen wir nochmal einen Swap aufrufen. Und dann haben wir eben das Pivot-Element an der richtigen Stelle und müssen jetzt nur noch die unsortierten Teilfelder sortieren, indem wir diese beiden rekursiven Aufrufe machen. So, Algorithmus klar? Gut. Dann, wie berechnet man die Laufzeit von Quicksort? Das Problem ist jetzt, wir können jetzt irgendwie nicht mehr so einfach sagen, wir wir teilen das Teilproblem, wir teilen das große Problem der Größe n in einige, in d viele Teilprobleme auf und die haben auch eine bestimmte Größe. Das können wir irgendwie nicht sagen, weil das hängt ja jetzt irgendwie davon ab, welches Pivot-Element wir wählen. Ja? Das heißt, unsere Hoffnung, wir könnten da einfach in das Master-Theorem einsetzen und wären dann glücklich, die wird irgendwie nicht erfüllt. Ja? Also die Teilprobleme können unbalanciert sein. Es kann sein, dass wir sozusagen im schlimmsten Falle immer das linke Teilproblem leer ist, wie ich gerade schon vorhin sagte, und das rechte Teilproblem alle übrigen Elemente enthält. Und damit landen wir bei Quicksort in der Worst-Case-Laufzeit auch wieder bei quadratischer Laufzeit. Ja? Und es zeigt auch so ein bisschen, dass es tatsächlich Fälle gibt, bei denen die Worst-Case-Laufzeit nicht die letzte Antwort ist auf alle wichtigen Fragen. Ja? Weil jemand, der jetzt hier bei Quicksort nur die Worst-Case-Laufzeit anschaut, der wird dieses Verfahren in den gleichen Topf werfen wie Bubble-Sort und Selection-Sort und Insertion-Sort. Wird dem Ganzen aber nicht gerecht. Ja, weil es tatsächlich vielleicht sogar besser geeignet ist als Merge-Sort, weil es eben in place funktioniert. So. Und was machen wir jetzt, um möglichst diese quadratische Laufzeit zu verhindern? Also man könnte jetzt meinen, wenn man irgendwie zufällige Elemente hat, dann ist es ja völlig okay, wenn man, wie wir es jetzt in dem Beispielalgorithmus gemacht haben, immer das ganz rechte Element wählt. Ja? Aber das Problem dabei ist, in der Realität ist es halt immer so, oder ist halt oft so, dass Elemente schon vorsortiert kommen. Also, dass es irgendeinen Grund gibt, warum Elemente vorsortiert sind. Das heißt, und sei es nur, weil zum Beispiel die Daten von irgendeinem Menschen eingegeben werden und der halt Studenten mit A zuerst eingibt. Ja, und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man so eine feste Strategie hat, ein Element als Pivot zu wählen, einfach das mittlere oder das rechte oder das linke, dann hat man eben das Problem, dass man einen bestimmten Aufbau des Feldes identifizieren kann, mit dem man eine ganz besonders schlechte Laufzeit hat. Und deswegen sagt man sich, na gut, was, wenn man das Pivot-Element zufällig wählt? Ja? Heißt, dass man jetzt kein Feld mehr konstruieren kann, mit dem man mit Sicherheit eine schlechte Laufzeit hat. Es gibt natürlich trotzdem noch, mit einer verschwindend geringen Wahrscheinlichkeit kann man ein Feld herbeiführen, ja, aber was genau zu den ausgewählten Pivot-Elementen passt, aber es ist eben dann nur noch eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit, dass man diese quadratische Laufzeit hat. Und auf der anderen Seite hat man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Laufzeit, die in groß O von n log n ist. So, das ist eine Lösung. Die andere Lösung ist, den Median zu berechnen. Ja, also der Median, dasjenige Element, wo die Hälfte der Elemente kleiner ist und die andere Hälfte größer ist. Ja, es ist bloß die Frage, diesen Median, den schenkt einem natürlich niemand. Ja, aber wie man das machen könnte, dazu braucht man dann einen schnellen Selektionsalgorithmus. Es ist logischerweise keine Option, da einfach mal alle Elemente durchzugehen. Also er möchte es jedenfalls möglichst schnell tun. Und dazu kommen wir dann später noch. Oder ihr nächstes Mal mit Herrn Seidel wieder. So. Denn zunächst wollen wir uns mit der Laufzeit beschäftigen, die herauskommt, wenn man ein Pivot-Element zufällig wählt. Und dazu ist es wieder, wie bei Sortierverfahren bisher immer, nur wichtig, wie viele Vergleiche der Algorithmus anstellt. Ja? Weil der Rest nur irgendein konstanter Faktor ist. Und dafür wählen wir uns diese nette Funktion, C mit Dach von n, gibt also die erwartete Anzahl von Vergleichen bei n Elementen in der Sequenz an. Ja? Und auch hier wieder, wie vorher schon, greifen wir das Ergebnis vor, damit man das im Kopf hintereinander irgendwie hat. Ja? Also was am Ende bei rauskommt, ist, die Anzahl der Vergleiche ist kleiner als 2 mal n Logarithmus zur Basis e mal n, e von n, und das ist kleiner gleich 1,39 mal n log 2n. Und jetzt die Frage nach dem Warum. Also, wir betrachten wieder eine sortierte Sequenz, die ich wundere mich gerade, dass die Sequenz sortiert ist. Also ich glaube, eine zu sortierende Sequenz. Hoffe ich. So. Erstmal stellen wir fest, dass wir lediglich mit dem Pivot-Element Vergleiche durchführen. Aber sonst nicht. Ja? Erinnert ihr euch, wir haben ja immer eingeordnet, entweder größer als das Pivot-Element, kleiner als das Pivot-Element, und deswegen alle Vergleiche, die wir in dem Algorithmus machen, machen wir mit dem Pivot-Element. Dieses Pivot-Element reichen wir allerdings nicht in die rekursiven Aufrufe weiter nach unten. Ja? Und aus diesem Grunde können wir folgern, dass jedes EI Strich, weil die haben oben alle einen Strich, also EI Strich und EJ Strich höchstens einmal verglichen werden. Und zwar genau dann verglichen werden, wenn eins von ihnen das Pivot-Element ist. Oder also jemals als Pivot-Element ausgewählt wird. Auf irgendeiner Ebene. Nur dann ist das möglich. Okay, und jetzt sagen wir, wir machen daraus so eine Zufallsvariable, und diese Zufallsvariable sei genau dann 1, wenn EI, also diese Zufallsvariable XIJ, ist genau dann 1, wenn EI und EJ während des Laufens des Algorithmus miteinander verglichen werden. Ja? Und dann kann man eben wieder die Anzahl der Vergleiche ausrechnen, indem man den Erwartungswert bestimmt. Und welchen Erwartungswert? Den Erwartungswert für die Summe aller dieser Variablen. Ja? Und natürlich nur der Variablen mit i kleiner j, weil ja, wir fragen uns ja nie, ob das ist ja eine Eigenschaft, die, wenn EI mit i, wenn also wenn E1 mit E2 verglichen wird, wird auch E2 mit E1 verglichen. Ja, also wir müssen immer bloß jedes Pärchen einmal angucken, deswegen i kleiner j. Gut. Dann, auch wie immer, der Erwartungswert von der Summe ist gleich die Summe der Erwartungswerte. Dann der Erwartungswert von einem einzelnen x i j ist 0 mal die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding 0 ist. Plus einmal die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding, also die Variable 1 ist. Und wenn man was mit 0 multipliziert, kommt 0 raus. Also geklammert ist das Ganze im Übrigen so. Nicht, dass jemand durcheinander kommt. Und deswegen kann man jetzt alle diese Nullen wieder weglassen und dann erreicht man eben die Summe der Wahrscheinlichkeiten, dass die einzelnen Zufallsvariablen den Wert 1 haben. Das heißt, jetzt geht es dann darum, diese Wahrscheinlichkeit hier zu bestimmen. So. Das Ergebnis ist, dass die Wahrscheinlichkeit gleich diesem hier ist. Warum? Sagen wir, M sei die Menge der Elemente zwischen EI und EJ. Ja? Jetzt wissen wir, zu irgendeinem Zeitpunkt mal wählt der Algorithmus ein Element dieser Menge aus als Pivot. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt diese Menge zusammen und wird nicht aufgeteilt. Und jetzt gilt es, dass EI und EJ genau dann direkt verglichen werden, wenn entweder EI oder EJ als Pivot-Element ausgewählt werden vom Algorithmus. Ja? Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, dass sie verglichen werden. Von so vielen Möglichkeiten, wie diese Menge M groß ist. Okay? Weil M möglich, also die Kardinalität von M, viele Möglichkeiten gibt es, ein Pivot-Element zu wählen. Und für zwei Möglichkeiten werden die beiden Elemente miteinander verglichen. Und daraus ergibt sich dann eben diese Wahrscheinlichkeit 2 durch J minus I plus 1. So, jetzt setzen wir diese Wahrscheinlichkeit, also das hier war sozusagen ja das Ende auf der vorherigen zwei Folien vorher, wo wir gesagt hatten, dass die Menge an Vergleichen gleich dieser Summe hier ist, die jetzt blau unterstrichen ist. Und jetzt können wir eben für dieses P Wahrscheinlichkeit von x, i, j gleich 1, können wir jetzt eben den Term einsetzen, den wir auf der letzten Folie berechnet haben. Und dann kommen wir eben hier hin. So. Und jetzt ist es im Prinzip ein bisschen Spaß mit Indizes. Mehr nicht. Also, wir ersetzen dieses i minus j durch dieses k hier. Ja? Der erste Wert, der für i minus j auftreten kann, ja, der ist 2. Weil j fängt an bei i plus 1 und wir berechnen hier j minus i. Ja? Also i plus 1 minus i ist 1, plus 1 ist 2. Deswegen fangen wir mit dem k hier unten bei 2 an. Und diese Summe hier läuft bis n, also zum Schluss hat i den Wert n. J den Wert n, Entschuldigung. Dann steht da also n minus i plus 1. Und das ist der letzte Wert, der unten da steht. Und deswegen läuft diese Summe hier bis n minus i plus 1. Eben von 2 geteilt durch k. Jetzt holen wir diese 2 einfach nach vorne. Einfache Sache, ist ja eine Summe, da kann man einen einzelnen Faktor von jedem Summanden rausholen. Und dann bleibt das hier übrig. So. Das hier schätzen wir nach oben ab durch dieses hier. Und hier haben wir nichts anderes verändert, als hier oben weiterzulaufen. Ja, also bei dem kleineren haben wir bei der inneren Summe früher aufgehört, jetzt hören wir später auf. Dann kommt etwas Größeres raus. Oder etwas Gleiches, aber jedenfalls nichts Kleineres. So, dann hier in der inneren Schleife, in der inneren Summe, Entschuldigung, gibt es kein I. Das heißt, wir können einfach sagen, dass diese innere Summe, die unabhängig ist von der äußeren, dass die einfach so oft wiederholt wird, wie die äußere durchlaufen wird. Und die läuft gerade von i bis n minus 1, deswegen n minus 1 mal die innere Summe. So, soweit so schön. Und diese innere Summe, die ist jetzt eben gerade, oder beziehungsweise die ist der harmonischen Reihe sehr ähnlich. Ja, wir wussten, dass diese harmonische Reihe Hn, das ist die Summe von k ist gleich 1 bis n von 1 geteilt durch k. Und das wiederum ist jetzt gleich die Summe von k gleich 2, wie wir hier unten haben, bis n von 1 geteilt durch k plus eben dieses erste Element. Und das erste Element ist eben gerade 1 geteilt durch 1 ist 1. Ja? Und jetzt können wir eben nach diesem hier umstellen, nach dem da hier. Also wir rechnen jetzt minus 1 und so kommen wir dann auf das Hn minus 1. Okay? Und für dieses HN, minus 1, kennen wir jetzt diese Abschätzung hier. Die kennen wir alle. Deswegen setzen wir sie da ein. Für diese harmonische Reihe. Und dann ist mir gerade nicht absolut 100% klar, warum hier ein kleiner gleich steht. Weil das hier ist ja irgendwie gleich n ln n, oder? Ah doch, logisch, ja. Klar. Das ist 2n ln n minus irgendwas. Ja, klar. Also wir lassen im Prinzip diese minus 1 hier weg und erreichen dann das. Gut. Was? Ja. Solange halt ln n nicht 0 ist, was aber selten der Fall ist. Ja. Okay, ja. Gut. Und das ist gleich das, indem wir wieder den typischen Basiswechsel für den Logarithmus anwenden. Also wir sagen, log 2n ist gleich ln n geteilt durch ln 2. Und dann können wir daraus folgern, ln n ist gleich log 2n mal ln 2. Okay? Und dieses hier, das haben wir dann da hineingesetzt. Alles klar auf dieser Folie? Jetzt haben wir also die Anzahl der Vergleiche ausgerechnet als 2n ln 2 log 2n. Gut. Und dann kann man jetzt den Logarithmus, da kann man auch eine verbesserte Version von, nicht vom Logarithmus, vom Quicksort natürlich, von dem Algorithmus, kann man eine verbesserte Version bauen, die ohne Check der Array Grenzen, auskommt. Den könnt ihr euch ja dann zu Hause nochmal genau angucken. Also wir sind jetzt den ersten Algorithmus Schritt für Schritt durchgegangen. Da würde ich mal vorschlagen, dass wir den zweiten jetzt nicht wieder Schritt für Schritt durchgehen. So viel dazu. Ich dachte gar nicht, dass wir tatsächlich so schnell so weit kommen, aber doch. Jetzt also noch Thema auswählen. Und dabei geht es um die Wahl des kleinsten bzw. größten Elementes. Nein. Es geht dabei darum, das k kleinste Element auszusuchen. Was wir schon wissen, steht hier. Ja, was wir schon wissen ist, dass wenn wir das kleinste Element suchen, ja, also das eins kleinste Element sozusagen, dann müssen wir bloß einmal durch das Feld durchgehen, linear also, und können so das kleinste Element finden. Ja. Punkt oder Problem dabei ist, dass die Laufzeit ist auch offensichtlich optimal, ja, weil wenn wir ein bestimmtes Element in einem Feld finden wollen, dann ist irgendwie das Beste, was wir erreichen können, kann nur linear sein, weil wir jedes Element irgendwie mindestens mal besuchen müssen. Ja, ohne Besuch kann man das nicht machen. Das heißt, für diesen Fall hier haben wir schon eine optimale Lösung gefunden. Allerdings, wie wir das k-kleinste Element, also zum Beispiel das drittkleinste, viertkleinste Element bestimmen, dafür haben wir bisher keinen Ansatz. Ja? Und ein ganz wichtiges k-kleinstes Element wäre natürlich das n-halbe kleinste Element. Ja, das ist genau dieser Median. Und diesen Median, den könnte man ja dann auch verwenden, um bei Quicksort es zu schaffen, immer ein gutes Element zu wählen, weil man ja bei Median genau den Fall hätte, dass die Hälfte der Elemente auf die eine Seite kommt und die andere Hälfte der Elemente auf die andere Seite. So. Also Problem finde klar kleinstes Element. Natürlich wäre eine Möglichkeit zu sagen, wir sortieren das Feld einfach. Und im sortierten Feld muss man dann einfach nur die Mitte nehmen. Dabei ergibt sich allerdings das Problem, dass wir wissen, sortieren hat eine gewisse Komplexität, nämlich n log n, und die lässt sich auch nicht verbessern. Die Frage ist, ob wir unser einfacheres Problem der Rangselektion schneller hinkriegen können als n log n. Und die erfreuliche Antwort ist ja. Und zwar, indem wir einen Algorithmus betrachten, der relativ ähnlich zu Quicksort verläuft. Also wir werden jetzt ehrlich gesagt sogar zwei Varianten, die ähnlich sind, betrachten. Und die erste Variante, die baut direkt auf dem Quicksort-Verfahren auf. Also, wenn wir einen bestimmten, zum Beispiel den drittkleinsten Wert wissen wollen, dann gehen wir im Prinzip an die Sache genauso ran wie bei Quicksort. Deswegen ist das jetzt auch die fast gleiche Folie wie bei Quicksort. Der Unterschied ist, dass wir diesen hinteren Teil hier, ja, bei Quicksort mussten wir am Ende, beim rekursiven Aufruf, mussten wir beide Bereiche betrachten, ja. Also, wenn der Median 10 ist, okay, der Median ist in dem Fall natürlich nicht 10, sondern im anderen Fall, also wenn der Median 10 ist, da mussten wir den rekursiven Aufruf, ja, machen, sowohl für diese Seite hier, als auch für diese Seite, ja. Weil beide Seiten sind ja noch nicht sortiert, deswegen müssen wir sie noch rekursiv sortieren. Wenn wir jetzt allerdings nur das drittkleinste Element haben wollen, dann ist uns die Sortierung von dieser hinteren Seite hier, die ist uns da relativ egal. Und deswegen können wir das unsortiert lassen und stattdessen nur den rekursiven Aufruf für diese Seite hier machen. Und sind dadurch natürlich irgendwie schneller als Quicksort. Ja? Also deswegen auch hier der Algorithmus Quick Select, sehr ähnlich zu Quicksort. Also, ich werde es jetzt nicht mehr ganz exakt so intensiv erläutern wie Quicksort vorher, aber nochmal ungefähr. Also, wieder in irgendeinem rekursiven Aufruf, haben wir ein Feld zwischen einem linken und, also wir haben ein Feld und innerhalb von diesem Feld müssen wir nur einen bestimmten Teil mehr betrachten. Wenn wir nur noch ein Element haben, okay, dann sind wir fertig. Anschließend wählen wir uns in dem Fall jetzt, das Pivot-Element zufällig, also wählen eine zufällige Position für das Pivot-Element. Schieben das Pivot-Element ganz nach rechts, hat einfach den Grund, dass dann der Algorithmus so funktioniert, wie wir ihn schon kennen, weil vorher hatten wir das ganz rechte Element gewählt. Und dann machen wir in diesem Teil eigentlich hier nichts anderes, als wir es von Quicksort kennen. Ja? Schieben das Pivot-Element an die richtige Stelle. Aber jetzt eben an der Stelle, das ist sozusagen der ganz große und entscheidende Unterschied. Hier machen wir nicht mehr einfach die beiden rekursiven Aufrufe, sondern eben wir schauen, müssen wir nach links oder müssen wir nach rechts und wir gehen entsprechend auf die eine oder auf die andere Seite. Okay? Und zum Schluss können wir dann das entsprechend, wenn wir den Wert gefunden haben, den richtigen, geben wir das k kleinste Element zurück. Also wir müssen entweder nach links, nach rechts oder haben das passende Element gefunden. Gut. Alternativ kann man das Ganze auch so hinschreiben, das Ganze auch so machen. Und zwar, also erstmal dieses Assert hier, klar, wir brauchen mindestens s viele Elemente. Also wenn ich ein Feld von 10 Elementen habe und ich möchte das 27. kleinste Element haben, dann ist die Fragestellung irgendwie fehlformuliert. Daher dieses Assert. Dann wählen wir also wieder zufällig irgendein P aus. P erinnert jetzt natürlich an Pivot, das ist konzeptuell sehr ähnlich. Und jetzt bauen wir eben jetzt hier, machen wir das halt nicht so schön in Place, wie wir das beim Quicksort oder beim Quickselect gemacht haben, sondern jetzt bauen wir halt explizit eine Sequenz hier A mit allen Elementen, die kleiner sind als dieses P-Pivot-Element. Und wenn wir feststellen, dass in dieser Teilmenge hier von den Elementen schon genug Elemente drin sind, um das k-kleinste Element zu finden, dann rufen wir einfach unseren Select-Algorithmus auf dieser Teilsequenz auf. Wenn dem nicht so ist, ja, also hier geht es ja nur weiter, wenn wir dieses Return hier nicht ausgeführt haben. Ja? Also wenn dem nicht so ist, dann suchen wir uns alle Elemente, die gleich dem P sind. Ja, also nochmal, wir haben ja zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass da keine Duplikate drin sein dürfen in dem Feld. Ja? Das heißt, wenn, das ist jetzt sozusagen der Blattfall, dann sind wir fertig. Wenn die Menge an Elementen, die kleiner sind, da war das K nicht drin, aber die Elemente, die kleiner sind, plus die Elemente, die gleich sind, die reichen aus, um das k-kleinste Element zu bestimmen, dann sind wir fertig, weil dann wissen wir genau, dass das P schon gerade das k-kleinste Element ist. Oder eins von denen. Ja, es können ja mehrere gleiche sein, aber halt eins von denen. Und wenn sie alle gleich sind, ist es egal. Okay, also eins von diesen B-Elementen geben wir dieses P zurück und sind fertig. Und schließlich, letzter Fall, wenn auch das nicht, also wenn wir hier noch kein Element gefunden haben, dann müssen wir jetzt eben noch die Sequenz von Elementen bauen, die größer sind als das P, weil dann ist das P offensichtlich auf der, dann ist das k-kleinste Element offensichtlich auf der rechten Seite von unserem P. Und dann rufen wir Select eben auf mit dieser C-Restsequenz. Aber in dieser C-Restsequenz müssen wir jetzt natürlich nicht mehr das k-kleinste Element suchen, sondern wir haben jetzt sozusagen schon A viele und B viele Elemente übersprungen und deswegen müssen wir jetzt das K minus Kardinalität von A minus Kardinalität von B x-te kleinste Element suchen. In dieser rechten Teilsequenz. C. Wollte ich gerade fragen, ob das klar ist, aber es muss euch noch gar nicht klar sein, weil jetzt kommt nämlich ein nettes Beispiel noch dazu. Also, wir wollen das siebentkleinste Element suchen in dieser Sequenz hier. Und wir wählen uns als Pivot-Element die 2 aus. Das führt dann dazu, dass wir diese Sequenz aufteilen in die Teilsequenz 1, 1, das sind die Elemente, die kleiner sind als die 2. Dann in die Teilsequenz, die nur die 2 alleine enthält, weil die 2 nur einmal in dem Feld vorkommt. Und die Teilsequenz eben von Elementen, die größer sind als die 2. Wie ihr so schon seht, das siebtkleinste Element kann nicht hier sein, kann nicht dort sein, muss hier sein. Dann deswegen suchen wir jetzt in dem Viech hier weiter, nehmen uns, deswegen steht das Viech wieder hier. Dann wählen wir uns jetzt als Pivot-Element die 6. Wir teilen wieder die Sequenz an der 6 auf. Elemente, die kleiner sind als die 6, Elemente, die gleich sind wie die 6, Elemente, die größer sind wie die 6, als die 6. Offensichtlich, ach ja, und natürlich, da wir hier ja das die eine hintere Teilsequenz gewählt haben, ja, und wir hier sozusagen jetzt 3 Elemente hier übersprungen haben, suchen wir jetzt in dieser Sequenz hier nicht mehr das siebtkleinste Element, sondern nur noch das viertkleinste Element. Okay? Und jetzt kann man schon wieder sofort sehen, offensichtlich bei dieser Aufteilung hier müssen wir jetzt in dieser Teilsequenz hier weitersuchen. Ja, weil das viertkleinste Element, das sind ja 6 Elemente, ist offensichtlich da drin. So. Also wir suchen hier weiter. Immer noch das viertkleinste, weil wir ja im vorderen Teil suchen und nicht im mittleren und nicht im hinteren. Im mittleren suchen wir sowieso nicht, dann sind wir fertig, also auch nicht im hinteren. Und jetzt teilen wir es eben wieder auf, diesmal anhand des Pivot-Elementes 5. Es gibt keine Elemente, die größer sind als 5. Es gibt 3, die kleiner sind. Da wir das vierte Element suchen, sind wir also in diesem mittleren Teil hier. Und damit haben wir das insgesamt hier in dem Teil das viertkleinste Element mit der 5 gefunden und insgesamt das siebtkleinste Element mit der 5 gefunden. Ja. Also in der sortierten Sequenz würde an der 7. Stelle das Element 5 stehen, ist dann das Ergebnis dieses Algorithmus ist. So, jetzt, ich hoffe, ich habe das ausreichend kleinstufig vorgemacht, dass das dann niemandem ein Problem sein konnte und das jeder gut verstanden hat. Keine Fragen? Gut. Nein. Es ist nichts da. So. Wir haben noch ganze 5 Minuten. So, also, wie wir gesehen haben, teilt QuickSelect das Feld in jeweils 3 Teile. A sind die Elemente, die kleiner sind als das Pivot-Element, B sind die Elemente, die gleich sind dem Pivot-Element und C sind die Elemente, die größer sind als das Pivot-Element. So, und was uns jetzt natürlich wieder interessiert, wie immer, ist Tn die erwartete Laufzeit bei n Elementen. Und wie immer nehmen wir das Ergebnis dieser Sache, was wir da anschließend beweisen wollen, vorweg. Und dieses Ergebnis ist, dass QuickSelect eine lineare Laufzeit hat. So. Die Frage ist, warum? Also, wir haben ja wie das letzte Mal relativ willkürlich das mittlere Element also letzte Mal in dem Beispiel haben wir das so gemacht, das mittlere Element als Pivot-Element genommen. Und die Frage ist, wann ist ein Pivot-Element gut? Und zwar ist es dann gut, wenn weder A noch C, also diese beiden Restlisten, ja, länger als 2/3 der aktuellen Feldgröße sind, ja. Also natürlich super, wenn fast alle Elemente gleich sind, ja, dann der mittlere Teil ist ja immer der Teil, wo alles terminiert, ja, und gut, der mittlere Teil, der kann natürlich irgendwie zusammenschrumpfen, wenn halt die Elemente, wenn es halt nicht viele Duplikate gibt an der Stelle, das ist auch okay, aber wir wollen halt nicht, dass einer von diesen rekursiven Teilen, also dann bleibt ja sozusagen bei den 3 Teilen, bleiben ja dann irgendwie ein zusammengeschrumpfter Mittelteil und noch einer auf der linken und einer auf der rechten Seite übrig. Und was wir nicht wollen, ist, dass einer von denen größer wird als 2/3 der Gesamtgröße. Ja? Also ist das Pivot gut, wenn es in diesem mittleren Drittel liegt, in dem grünen hier. So, bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir so ein gutes Pivot-Element erwischen, ja, dass die dann eben nur 1/3 ist oder eben 1/3 ist. Können wir wieder sagen, linearer Aufwand außerhalb der rekursiven Aufrufe, klar, wir müssen da irgendwie diese Sequenzen aufteilen, das ist irgendwie linear. Wenn wir ein gutes Pivot-Element gewählt haben, dann verkleinert sich die Größe des Feldes für den rekursiven Aufruf auf 2/3. Ja, weil wir gesagt haben, wir bezeichnen ein Element dann als gut, wenn es wenn weder A noch C größer ist eben als 2/3. Und im Falle von einem schlechten Pivot-Element ist der Restaufwand, na gut, dann können wir einfach dann kann man im Prinzip nichts mehr sagen. Okay, wir wissen, es ist das Pivot-Element selbst ist nicht mehr mit drin, aber sonst kann im schlimmsten Falle bleiben uns halt n-1 viele Elemente übrig, wenn wir ein maximal schlechtes Pivot-Element gewählt haben. Mit Wahrscheinlichkeit von 2/3. Ja. Und das kann man dann so ausrechnen. Ich würde sagen, durch diese Rechnung können wir uns jetzt leider nicht mehr durchbeißen. Ja. Aber ihr seht sie ja dann in einer Woche, wenn Herr Seidel wieder da ist.